Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Info-Sendung vom Dienstag, den 14. Oktober. Heute mit diesen Themen: Gummischrot auf Gesicht oder Oberkörperhöhe, ein massiver Einsatz von Tränengas, verletzte unbeteiligte PassantInnen. So die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur Demonstration vom Samstag.
Wir sprechen hier von Gummischrot auf Gesichts- oder Oberkörperhöhe, Tränengas, Wasserwerfer auf Gesicht. Es gab ja Verletzungen auf beiden Seiten, Polizistinnen und Polizisten, die verletzt wurden, aber auch Demonstrierende.
Wir haben auch die Polizei um eine Stellungnahme gebeten. Und im Espace Noir in Saint-Imier stellen derzeit Holzschnittdruckkollektive aus Ostasien ihre Werke aus.
Wir möchten uns auch mehr mit ihnen vernetzen, weil wir hier in der Region auch diese Tradition hatten.
So Michelle Giesiger, Co-Organisatorin der Ausstellung. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Ins Ausland: nach wochenlangen regierungskritischen Protesten in Madagaskar hat Staatschef Rajoelina offenbar das Land verlassen. Sarah Heinzmann.
Rajoelina sagte gestern Abend in einer Ansprache an die Nation, er habe sich an einen sicheren Ort begeben, um sein Leben zu schützen, das berichtet der Deutschlandfunk. Zuvor hatten französische Medien berichtet, der Staatschef sei mit einer französischen Militärmaschine ausgeflogen worden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich besorgt über die Lage. Rajoelina hatte am Sonntag vor einem Putsch gewarnt, nachdem sich einige wichtige Armeeeinheiten auf die Seite der Demonstrierenden gestellt haben. Zehntausende, überwiegend junge Menschen, gehen seit Wochen auf die Straßen. Auslöser der Proteste waren andauernde Strom- und Wasserausfälle.
In der ostukrainischen Großstadt Kharkiv ist es nach russischen Bombenangriffen gestern spätabends zu Stromausfällen gekommen.
4 Menschen wurden bei den russischen Angriffen verletzt, wie der Bürgermeister der Stadt auf Telegram mitteilte. 3 der insgesamt 9 Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen gewesen. Schäden habe es auch an einer medizinischen Einrichtung gegeben. Kharkiv ist nur etwa 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Volodymyr Zelensky soll sich am Freitag mit US-Präsident Trump treffen. Zelensky nennt die Flugabwehr als Hauptthema des Treffens.
Der US-Präsident Trump hat ein Friedensdokument veröffentlicht.
Das Weiße Haus hat unter dem Titel »Die Trump-Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand« den Wortlaut des Dokuments veröffentlicht, welches die geltende Waffenruhe in Gaza auf Basis des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Trump festigen soll. Unterzeichnet wurde es von den Staatschefs der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei. Darin heißen die UnterzeichnerInnen gut, dass Trump den Krieg in Gaza beenden und dauerhaften Frieden fördern wolle.
Außerdem, Gassis betont die Unterstützung des Wiederaufbaus in Gaza.
In einem Interview mit dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz RSI am Rande eines Treffens der Tessiner FDP hat der Außenminister Ignazio Gassis die Schweizer Hilfe des großflächig durch Israel zerstörten Gazastreifens versprochen.
Und damit in die Schweiz: die Unterschriftensammlung für die Palästina-Initiative ist gestartet.
Volk und Stände sollen entscheiden, ob die Schweiz Palästina als unabhängigen und souveränen Staat anerkennt. Für die Eidgenössische Volksinitiative für die Anerkennung des Staates Palästina werden seit heute Unterschriften gesammelt. Damit die Initiative zustande kommt, müssen bis zum April 2027 100.000 gültige Unterschriften gesammelt werden. Hinter dem Begehren steht das Komitee Völkerrecht, dem mehrere Parlamentsmitglieder aus den Fraktionen der SP und der Grünen angehören. Wir berichten im morgigen Info im Detail darüber.
Der Abstimmungskampf ist losiert. Der Bundesrat empfiehlt ein Nein zur Erbschaftssteuerinitiative.
Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentierte gestern die Argumente gegen die JUSO-Volksinitiative für eine soziale Klimapolitik steuerlich gerecht finanziert, die Initiative für eine Zukunft. Eine solche Steuer könnte die Steuereinnahmen insgesamt drücken, weil viele Vermögende die Schweiz verlassen dürften, das findet der Bundesrat. Die Initiative der JUSO fordert mehr Mittel für die Klimapolitik. Das Geld soll von einer Erbschafts- und Schenkungssteuer des Bundes kommen. Bisher kennen nur Kantone und Gemeinden eine solche Steuer. Neu soll der Bund zusätzlich eine Steuer von 50% auf den Nachlass und die Schenkungen einer Person erheben, wobei die ersten 50 Millionen nicht besteuert werden. Zwei Drittel der Einnahmen soll der Bund erhalten, ein Drittel die Kantone. Abgestimmt wird am 30. November.
Eine Nachricht zum Klima: Ein erster globaler Klimakipppunkt wurde überschritten.
Laut dem Global Tipping Points Report hat die Erde ihren ersten Klimakipppunkt überschritten, und zwar bei den Warmwasserkorallen, das berichtet der Deutschlandfunk. Die steigenden Wassertemperaturen würden dafür sorgen, dass die tropischen Korallenriffe weltweit ausbleichen. Der Bericht zeigt nun, dass ein Absterben kaum mehr zu verhindern sei. An dem Report waren mehr als 100 WissenschaftlerInnen beteiligt. Der Bericht wurde mit Blick auf die 30. Weltklimakonferenz veröffentlicht, die im November im brasilianischen Belém stattfindet.
Und noch eine Meldung aus der Kultur.
Die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger wurde mit dem diesjährigen Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Sie erhält den Preis für ihr Werk Die HolländerInnen. Der Roman handelt von zwei Touristinnen, die im südamerikanischen Regenwald ums Leben kamen. Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte. Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den deutschsprachigen Roman des Jahres aus, das berichtet SRF.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Zum Wetterbericht. Morgen Mittwoch ist es am Vormittag zeitweise bedeckt. Gegen den Nachmittag wird es zunehmend sonnig mit Temperaturen von um die 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Viele Verletzte, mehrere hundert festgehaltene DemonstrantInnen, ein massiver Einsatz von Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern. Dazu Sachbeschädigung und Brandstiftung. Die Bilanz der Palästina-Demo vom vergangenen Samstag in der Stadt Bern. Wir haben gestern ausführlich über die Demonstration berichtet. Wir haben mit dem Sicherheitsdirektor Alec von Grafenried über die Demonstration geredet und uns die Polizeiberichte angesehen. Zudem haben wir die Einschätzung eingeholt von den demokratischen JuristInnen Bern, DJB, und von Amnesty International. Frage nun an unsere Rabe-Infopolitik-Redaktorin Sarah Heinzmann. Kannst du erläutern, wie die DJB und Amnesty International zu ihren Informationen kommen?
Die demokratischen JuristInnen Bern waren selbst an der Demonstration anwesend und haben das Geschehen beobachtet. Amnesty International sammelt zurzeit Videos, Fotos und Zeugenaussagen zu den Polizeieinsätzen und Repressionen.
Wir haben gestern ausführlich darüber berichtet, was diese Organisationen am Einsatz kritisieren. Was ist die Kernaussage?
Die demokratischen JuristInnen Bern kommunizierten bereits am Sonntag, dass sie an der Kundgebung teilweise einen Einsatz von polizeilichen Zwangsmitteln beobachten konnten, der unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit sehr kritisch zu betrachten sei. Die Rede ist von unverhältnismäßigem Einsatz von Gummigeschossen ohne Wahrung des Mindestabstands und ohne vorherige Warnung, zum Teil auch auf Oberkörper- und Gesichtshöhe. Dabei seien auch unbeteiligte PassantInnen verletzt worden, so die DJB. Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch Amnesty International nach der Analyse des Materials. Dazu Beat Gerber von Amnesty International.
Was offensichtlich wird an den Videos, die teils heftige Gewalt zeigen, ist, dass es auch unbeteiligte friedliche Demonstrantinnen getroffen hat. Wir sprechen hier von Gummischrot auf Gesichts- oder Oberkörperhöhe, Tränengas, Wasserwerfer auf Gesicht. Es gab ja Verletzungen auf beiden Seiten, Polizistinnen und Polizisten, die verletzt wurden, aber auch Demonstrierende. Wir prüfen die Berichte von diverser Seite und sind auch dabei, mehr Informationen zusammenzutragen, was sich im Kessel abgespielt hat.
Die Rabe Info Redaktion hat auch bei der Polizei um Stellungnahme zu dieser Kritik von den demokratischen JuristInnen Bern und von Amnesty International gebeten. Auf einige Punkte haben wir bereits Antwort erhalten. An anderen Stellen warten wir noch immer auf Informationen von der Polizei. Fangen wir an bei der Zahl der Verletzten. Was kommuniziert da die Polizei?
18 Einsatzkräfte von der Polizei seien am vergangenen Samstag verletzt worden. Die verletzten PolizistInnen hätten insbesondere Knalltraumata, Prellungen sowie Rissquetschwunden aufgewiesen, so die Kantonspolizei auf Anfrage. Die 4 Einsatzkräfte, die sich in ärztliche Behandlung begeben mussten, konnten das Spital zwischenzeitlich wieder verlassen.
Was weiß man über die Verletzten auf Seiten der Demonstrierenden?
Die Polizei habe Kenntnis von 2 Verletzten, könne aber keine Angaben zur Art der Verletzungen machen.
Wie ist diese Zahl einzuschätzen?
Die tatsächliche Zahl der Verletzten ist sicherlich höher. Wir haben bei den Notfällen in der Stadt Bern nachgefragt. Der City-Notfall gab auf Anfrage bekannt, dass eine höhere einstellige Zahl an verletzten Demonstrationsteilnehmenden behandelt wurde. Der Notfall des erheblich größeren Inselspitals machte dazu keine Aussage.
Gibt es zur Anzahl der Verletzten Zahlen von den DJB oder von Amnesty International?
Es gibt keine Zahlen von DJB oder von Amnesty International zu der Anzahl von verletzten Demonstrationsteilnehmenden. Es gibt jedoch Beobachtungen. Die DJB konnte beobachten, wie mehrere Personen durch Gummigeschosse getroffen und dabei verletzt wurden. Teilweise auch am Kopf und im Gesicht. Zu den Verletzten gehörten nicht nur Demonstrationsteilnehmende, sondern auch unbeteiligte PassantInnen, so die DJB. Es wurde zudem eine Situation beobachtet, in welcher eine Person durch Einsatz des Wasserwerfers im Auge verletzt wurde, so die DJB. Im Anschluss wurde jedoch der Person durch die PolizistInnen den Durchlass verweigert, und um Zugang zu medizinischer Versorgung zu erhalten.
Hat die Polizei zu diesen Vorwürfen Stellung bezogen?
Bis Redaktionsschluss haben wir von der Polizei auf diese Fragen noch keine Antworten erhalten.
Laut Informationen, die unserer Redaktion vorliegen, wurde eine bewusstlos scheinende Person mit einer Kopfverletzung aus dem Kessel getragen. Weiß man da mehr?
Nein, hier weiß man noch nicht mehr. Die Polizei konnte keine weiteren Angaben zur Art der Verletzung respektive zum Gesundheitszustand machen.
Kritik gab es von Seiten der Organisationen auch am Umgang der Polizei mit den Personen im Polizeikessel. Dazu erneut Beat Gerber vom Amnesty International.
Am Samstag waren über 500 Personen stundenlang nass vom Wasserwerfer eingekesselt, mussten ausharren bis morgen früh. Es gab keinen Zugang zur Toilette zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es ein bisschen widersprüchliche Berichte über Essen und Trinken, das verteilt wurde oder wie dann, wann das wirklich zu den Demonstrierenden gelangte.
Gibt es da Antwort von der Polizei?
Ja, dass die eingekesselten Demonstrierenden bis in die Morgenstunden ausharren mussten, das bestätigt die Polizei. Die letzten Kundgebungsteilnehmenden wurden kurz nach 4 Uhr morgens aus dem Kessel in die Polizeiräumlichkeiten gebracht und schließlich konnten die letzten Personen kurz nach 6.30 Uhr aus den Polizeiräumlichkeiten entlassen werden, so die Kantonspolizei auf Anfrage. Den Kundgebungsteilnehmenden seien am Abend und in der Nacht Essen und Wasser sowie mehrere mobile Toiletten zur Verfügung gestellt worden.
Was bleibt jetzt noch offen, Sarah Heinzmann?
Es bleibt noch sehr vieles offen zu der Demonstration vom vergangenen Samstag. Von Seiten der OrganisatorInnen gibt es bisher immer noch keine offizielle Stellungnahme zu der Demonstration. Es ist auch unklar, was mit den über 500 Personen weiter geschieht, die am Samstag kontrolliert wurden. Unklar auch, wie die Demonstration nun politisch verhandelt wird. Wir haben im Rabe Info von gestern berichtet, dass die bürgerlichen Parteien nun Kritik an der Stadtregierung äußern. Keine Stellungnahme hat bisher die SP und auch die Grüne Partei gemacht. Zudem bleibt noch unklar, wie die Polizei zum Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit Stellung bezieht. Wir werden euch hier im Rabe Info darüber informieren, sobald die Antwort der Polizei vorliegt.
Vielen Dank, Sarah Heinzmann, für die Informationen.
Rabe Info. Kultur.
Von Ostasien in den Berner Jura. Die Ausstellung Carving Dissensus zeigt Werke von 18 Druckkollektiven aus Ostasien im Espace Noir in Saint-Imier. Ursi Grimm war vor Ort.
Zwischen Bibliothek und Taverne hängt im Lichtschacht des Espace Noir in Saint-Imier ein rund 4 Meter langes bedrucktes Stofftuch. Es zeigt einen Baum, in der Krone sind Blumen, eine Bienenwabe, Insekten, Vögel und Reptilien. Zwischen den Wurzeln japanische Schriftzeichen. Das Werk thematisiert den Vorgang des Kompostierens, ein Kreislauf, in dem alle Organismen zusammenarbeiten. Doch der Mensch hat sich davon selbst ausgeschlossen. Es ist ein Holzschnittdruck des japanischen Kollektivs A3BC. Das Werk ist Teil von Carving Dissensus, der interasiatischen Holzschnittausstellung. Im lichtdurchfluteten Treppenhaus hängen auf 3 Etagen zig Werke. Poster, Postkarten, Aufnäher und Shirts.
Tous ces artistes qui habitent dans 8 pays différents, l'Asie, la Chine, le Japon, la Malaisie, Hong Kong.
Die Ausstellenden leben in 8 verschiedenen asiatischen Ländern: China, Japan, Malaysia, Hongkong, Indonesien, Südkorea, Taiwan und den Philippinen. Das erklärt Co-Organisatorin Julie Humbert anlässlich der Vernissage am Samstag, die rund 100 Personen besuchten. 18 Kollektive aus diesen Ländern haben ihre Werke in das Städtchen im Berner Jura geschickt. Was die KünstlerInnen mit dem Espace Noir verbindet, sind ihre tendenziell anarchistischen Ideen. Die meisten Werke sind in Holzschnittdruck hergestellt. Das ermögliche es, die Werke zu vervielfältigen und sie zu verbreiten. Das sei auch die Idee hinter der Ausstellung. Werte und Ideen zu verbreiten und kollektiv zu arbeiten. Traditionelle Techniken wie Holzschnittdruck spielen in den sozialen Kämpfen Ostasiens eine wichtige Rolle, wie Co-Organisatorin Michelle Giesiger erklärt.
Manchmal in verschiedenen Ländern, es kommt auch darauf an, um die gerade die Stimmung, die in der Gesellschaft ist, aber dass das Internet eben ein bisschen mehr kontrolliert sein kann als bei uns. Mit dieser Technik können sie ein breiteres Publikum erreichen.
Über ein Crowdfunding konnte das Kollektiv die Ausstellung finanzieren und verschiedene KünstlerInnen nach Saint-Imier einladen. Neben Gästen aus Indonesien, Hongkong und Südkorea kommen auch 2 Gäste des Kollektivs A3BC aus der japanischen Hauptstadt Tokio.
Das ist ein Kollektiv, die mehr gegen Krieg und gegen nukleare Atomkraftwerke gekämpft hat und jetzt aktuell auch gegen soziale Problematik und für Support an Palästina.
Diese Drucktechniken sind im Berner Jura nicht unbekannt. Bereits die anarchistischen UhrmacherInnen verwendeten diese Techniken in ihren sozialen Kämpfen.
Wir möchten uns auch mehr mit ihnen vernetzen, weil wir hier in der Region auch diese Tradition hatten. Und wir hoffen natürlich, dass das auch ein bisschen mehr aufkommen wird, weil diese Künstler werden Vorträge halten, aber auch praktische Workshops.
Doch wie kam es dazu, dass hunderte von Kunstwerken aus Ostasien ins 5000-Seelen-Städtchen im Berner Jura kamen und ein solch internationaler Anlass jetzt dort stattfindet? Das erzählt Co-Organisator Axel van der Beeken.
Alors, l'année passée, je suis allé en voyage au Japon.
Vergangenes Jahr sei er nach Japan gereist, wo er AnarchistInnen treffen wollte. In einem selbstverwalteten Kulturzentrum in Tokio habe er ein Plakat des anarchistischen Treffens 2023 in Saint-Imier entdeckt. Van der Beeken wusste, dass er am richtigen Ort sei.
J'avais su à ce moment-là que j'étais tombé au bon endroit, quoi.
Und in diesem Kulturzentrum entdeckte er dieses riesige Netzwerk von Druckkollektiven, das sich von Malaysia bis nach Südkorea erstreckt. Die Idee für die Ausstellung Carving the Senses in Saint-Imier begann zu keimen.
Die Ausstellung Carving the Senses mitsamt Rahmenprogramm dauert noch bis zum 19. Dezember. Infos zu den Vorträgen, zu Workshops und KünstlerInnen-Residenzen werden fortlaufend auf der Webseite espasnoir.ch aufgeschalten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Dienstag, den 14. Oktober. Schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch für Feedback, Anmerkungen oder Kritik. Es gibt alle Sendungen als Podcast und zur heutigen Sendung beigetragen haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Die nächste Infosendung morgen hier um die gleiche Zeit. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.